Einen schönen guten Morgen, auch von mir an euch und an alle, die dazugeschaltet sind. Heute Morgen werde ich über ein Thema sprechen, ein Thema, das wissen ja einige von euch, was mich schon seit einiger Zeit beschäftigt. Facettenreich und doch ein biblischer Schlüssel für ein verändertes Leben. Und ich selbst stehe hier als ein Betroffener, denn Höhen und Tiefen in meinem Glaubensleben, die sind mir nicht unbekannt. Aber wie viel Zerbruch ist oft nötig, bevor ein Mensch bereit ist, sich ganz hinzugeben und sein Leben, seine Identität alleine bei unserem Herrn und seinem Wort zu suchen. Aber wisst ihr, erst im Annehmen und Glauben von Gottes Verheißungen wirst du Veränderung in deines Sinnes, in deinem Leben und vor allem in deinem Gottesbild finden. Und wisst ihr, ich weiß aus Gesprächen, dass gerade hier seelsorgerlich viele Christen Schwierigkeiten haben, in Gott den zu sehen, der er wirklich ist. Ich möchte jetzt noch einmal stille werden, noch einmal für uns beten. Liebster, wundervoller Vater, bitte lass uns dich ganz neu in deinem Wort erkennen, so wie du wirklich bist. Bitte schenke uns den Glaubensmut, mit allem Eigenen zu brechen und loszulassen und unser ganzes Vertrauen auf dich allein zu setzen. Verherrliche dich bitte in einem jeden von uns, dass wir durch den Glauben und die Kraft, die durch die Herrlichkeit deines Geistes und durch dein Wort schenkst, dem Geliebten, unserem Heiland und Herrn, deinem Sohn Jesus Christus, immer ähnlicher zu werden. Das bitte ich in dem wunderbaren und verherrlichten Namen Jesu Christi. Amen. Ich habe die Predigt umschrieben mit dem Titel Erlebe Veränderung deines Lebens durch die Erneuerung deines Sinnes. Ich habe sie untergliedert in drei Punkte. Sklave oder Freier, du entscheidest. Die Bestie Cyrus und wer bist du? Und ich möchte jetzt mit einigen wenigen Worten kurz eine Geschichte aus dem Alten Testament hervorheben. Aus dem 4. Mosebuch, die Kapitel 13 und 14. Also eine Geschichte, die uns ja allen bekannt ist. Oder den meisten, denke ich mal. Wir wissen, Gott hat sein Volk, die Israeliten, mit mächtiger Hand aus der Sklaverei Ägyptens geführt und ihnen ein Land verheißen, in dem Milch und Honig fließt. Aber trotz all dieser großen Taten, die Gott in ihrer Mitte tat, all die Wunder, die sie sehen durften, vertraute das Volk ihnen nicht. Und so sandte er Mose. Und Mose sandte dann auf den Befehl des Herrn 12 Kundschafter aus, auf dass sie das verheißene Land erkunden sollten, um sich zu vergewissern, ob sich wirklich alles so verhielt, wie der Ewige es ihnen versprochen hatte. Und dann taten das die Kundschafter auch. Und sie berichteten von einem Land, in dem Milch und Honig floss und einen gewaltigen Fruchtreichtum aufzuweisen hat. Aber sie berichteten auch von befestigten Städten, von großgewachsenen Menschen und von Kriegern, von Soldaten. 10 Kundschafter sahen auf diese Riesen und ihr Herz wurde voller Angst und Unglaube. Diese Völker, sagten sie, die können wir unmöglich besiegen. Und mit diesem Reden ängstigten sie das ganze Volk, sodass sich alle wieder zurück in die Sklaverei nach Ägypten sehnten. Hatten sie nicht alle diese Verheißung gehabt? Diese wunderbare Verheißung, dass Gott ihnen dieses Land zugesagt hatte? Und doch weigerten sie sich, ihm zu glauben. Und wisst ihr, aus dieser anfänglichen Freude bei dem Auszug aus Ägypten wurde ein großes Weinen. Und anstatt dem Herrn im Lobpreis zu begegnen, murrten sie gegen Gott. Aber zwei von ihnen, Josua und Kaleb, Sie glaubten Gott. Auch sie hatten das gute Land gesehen, aber auch die Riesen. Aber sie sahen noch etwas anderes. Sie sahen diese Verheißung, die Gott ihnen geschenkt hatte. Und vor wem sollten sie sich denn jetzt fürchten, wenn doch Gott mit ihnen ist? Und wisst ihr, der Herr belohnte ihren Glauben mit dem Versprechen, dass sie das Land einnehmen werden. Und das taten sie ja dann ja auch. Aber alle Männer, die Gottes Herrlichkeit in der Wüste sehen durften und ihn dennoch 10-mal auf die Probe stellten, sein Wort gehört hatten und nicht geglaubt haben, sie fanden ihre Gräber in der Wüste. Und wisst ihr, ich habe mich gefragt, was war denn so anders an Josua und Kaleb? Ich meine, sie kamen ja ebenfalls aus der Sklaverei. Auch sie lebten, sie dachten, sie handelten ein Leben lang wie Sklaven, Unmündige, ohne eigene Meinung, dazu verdammt, ein Leben in Gebundenheit zu fristen. Freiheit kannten sie nur in ihren Träumen. Für sie gab es keine Rettung, bis auf diesen großen Tag, als er kam, als Gott sein Volk durch Mose errettete. Und wisst ihr, genau wie Israel damals in dieser Sklaverei war, so befindet sich jeder Mensch ohne Christus auch in dieser Sklaverei. Total unter die Sünde verkauft, wir haben das ja gehört die letzten Monate, da ist nicht einer, der Gutes tut. Gebunden als Sklaven an Satan und die Sünde. Auf dem breiten Weg der Weltliebe direkt in die ewige Verdammnis unterwegs. Aber es gibt Rettung. Für jeden, der umkehrt. Jeder, der bereit ist, sein ganzes Leben in den Tod zu geben und dem Herrn Jesus glaubt und treu nachfolgt. Ist dir der Herr will, dass wir unser ganzes Leben hingeben? Kennt ihr den Spruch? Halb bekehrt ist trotzdem verloren. Das ist ein Spruch, den man sich wirklich, wirklich zu Herzen nehmen sollte. Halb bekehrt ist trotzdem verloren. Josua und Kaleb, sie setzten ihr ganzes Vertrauen auf Gottes Verheißung. Ergriffen sie trotz aller Anfeindungen und wurden dadurch sofort frei. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Durch ihren Glauben, ihr Gottesvertrauen, legten sie ihre Sklavenmentalität sofort ab. Sie waren frei jetzt für alle Segnungen Gottes, für ein Leben in der Nachfolge, für ein Leben mit Gott. Die anderen Kundschafter aber und das übrige Volk, sie haben ihre Sklavenmentalität nie abgelegt. Deswegen auch ihr Götzendienst, ihr Hadern, ihr Murren, immer in einer Haltung der Auflehnung, ihr permanenter Abfall von Gott und Mose, dieses Festhalten am alten Leben. Sie waren nicht bereit, durch Glauben und Vertrauen Gott zu ehren und in seine Freiheit einzugehen. Nun, warum sage ich das? Ich habe am Anfang gesagt, dass ich auch zu diesen Betroffenen gehöre. Also ich habe auch eine Geschichte des Glaubens vorzuweisen und die ist ja schon jetzt einige Jahre länger. Aber ich habe mich gefragt und ich frage auch euch, hat denn jeder von uns diesen gläubigen Geist, den Kaleb und Josua besaßen? Hat jeder von uns diese Sehnsucht, dem Herrn Jesus anbeten zu dürfen? Was ja ein Zeichen der Wiedergeburt ist. Oder ist uns Erleben wichtiger als Glauben? Ist Nachfolge nur so wichtig, wie es unsere persönliche Lebensplanung zulässt? Oder sehnst du dich vielleicht zurück nach deinem alten Leben? Oder lebst du es sogar schon wieder? Hast du vielleicht einmal gut angefangen? Hast dem Herrn den ersten Platz in deinem Leben eingeräumt? Waren sein Friede und seine Freude deine Begleiter? Aber heute ist dein Leben zäh, weltlich geprägt? Oder an was denkst du, wenn ich dir sage, dass der Herr Jesus seine Gebeine bald nach Hause holt. Also die Zeichen der Zeit sich erschreckend schnell ja vor unseren Augen erfüllen. Der Herr Jesus holt seine Gemeinde bald. Bist du bereit? Die Schrift redet zuvor von dem großen Abfall. Sie spricht von einer Zeit, wo viele Gläubige die heilsame Lehre verwerfen werden. Sie suchen sich Prediger, nach denen ihnen die Ohren jücken. Aber Wort Gottes? Was empfindest du, wenn ich hier Römer 8, Vers 29 vorlese? Dort steht geschrieben, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Das Wort spricht hier von Heiligkeit, von Gerechtigkeit, ein Leben in der Hingabe und des Glaubens, um in sein Bild, in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Nun, wir alle wissen das, zumindest hoffe ich es. Aber lasst uns doch einmal ganz kurz ehrlich sein, ehrlich mit uns selbst. Gleicht unser Leben nicht oft einem Leben ohne Vollmacht? Ist es nicht dieses Leben oft wie eine schwere Last, die wir kaum tragen können? Und ist es nicht, und das hoffe ich für jeden von uns, doch unser Wunsch, unserem Heiland von ganzem Herzen lieben zu dürfen, ihm nachzufolgen? Aber immer wieder Niederlage? Wie oft haben wir es immer wieder versucht und sind doch jedes Mal gescheitert? Wollten Gottes Gebote lieben, sie halten, nach ihnen leben und landeten jedes Mal wieder in der Gesetzlichkeit? Es scheint manchmal, dass es unmöglich ist, dem Bilde Jesu ähnlicher zu werden. Kann es vielleicht aber sein, dass wir Gottes Wort, seinen Verheißungen, nicht den Platz in unserem Leben schenken, wie Josua und Kaleb? Das ist eine Frage, die ich jedem von euch stelle und die ich auch mir persönlich selbst gestellt habe. Und denkt doch einmal zurück an den Titel der Predigt. Dort sagte ich, erlebe Veränderung deines Lebens durch die Erneuerung deines Sinnes. Und wisst ihr, hier ist der Schlüssel. Wir müssen anfangen zu glauben, was Gott uns verheißen hat. Und was sagt denn die Schrift allen Gläubigen unter uns? Und wisst ihr, ich gebe euch einen Bibelvers, den kennen wir alle. Und ich wünschte mir, dass dieser Bibelvers einer von denen wird, die wir den Neubekehrten mitgeben. Und da steht im 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und ihr Lieben, hier ist das Problem vieler Christen. Sie sind immer noch im Alten verhaftet, wie das Volk der Israeliten. Aber der Herr Jesus sagt uns, stopp, das gilt euch nicht mehr. Ich habe in deinem Leben alles neu gemacht. Aber das müssen wir im Glauben annehmen. Wir werden niemals in die Freiheit der Kinder Gottes kommen, wenn wir nicht anfangen, Gott in seinem Wort ernst zu nehmen, zu vertrauen und ein Leben aus dem Glauben zu führen. Josua und Kaleb wussten das. Ein Leben in der Freiheit. Und das ist, und das steht jedem Gläubigen zu, ein Leben in der Freiheit. Im 2. Petrus 1, 3 bis 4, das ist wunderbar, ich gebe euch jetzt einen Vers und Gott hat mich da so reingeführt in diesen Vers, dass ich es gleich selber erleben durfte. Aber dort heißt es, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Und jetzt haltet bitte mal fest, durch den Glauben an Christus sind wir keine Sklaven mehr. Wir sind Freie. Denn das Alte, unser Leben in der Sklaverei, ist vergangen. Es ist vorbei. Endgültig. Es ist alles neu geworden. Halte fest, du musst es annehmen. Und zweitens, Gott hat uns reich beschenkt mit seinen Verheißungen, auf dass wir durch den Glauben an sie Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und das ist jetzt herrlich. Versteht, und das müssen wir ergreifen, Gott verlangt nichts von uns, aber absolut nichts, was er uns nicht schon längst geschenkt hat. Deshalb entscheide selbst. Du kannst durch deinen Unglauben weiterhin wie ein Sklave sein. Aber durch den Glauben an Gottes Verheißungen sofort ein Freier, ein gerechtfertigter Christ. Das Einzige, was du tun musst, glauben. Glauben. Okay, kommen wir zu Punkt 2. Die Bestie Cyrus. Kannst du den mal kurz zeigen, den Cyrus? Also Cyrus ist nicht der Typ, das ist der Hund. Und da komme ich gleich zu. Nur, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Bevor ich die Geschichte von Cyrus erzähle, lass uns vorher noch den Vers 2 in Römer 12 lesen. Und da sagt uns Gottes Wort, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier sehen wir es wiederum. Wir sollen unseren Sinn erneuern. Und wie geht das? Durch das gläubige Annehmen von Gottes Verheißung. Und ich will euch jetzt mal ein Beispiel bringen. Ihr wisst ja, ich muss ja immer Beispiele bringen. Ein Beispiel aus Römer 6 haben wir hier auch gehabt. Und da lesen wir, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und Vers 11, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So, und jetzt hast du, wenn du mit Sünde kämpfst, drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du kämpfst gegen deine Sünde und wie du sicher schon festgestellt hast, überwindet die Sünde dich immer wieder. Dann hast du die zweite Möglichkeit, du hörst auf zu kämpfen und lebst weiter in deiner Sünde. Das machen die meisten. Aber beide Möglichkeiten sind Gift für dein Leben in der Nachfolge. In deiner persönlichen Heiligung kommst du nicht einen Millimeter weiter. Und jetzt hast du noch eine Möglichkeit, die dritte. Du vertraust auf Gottes Verheißungen. Was haben wir denn gehört? Was sagt Gottes Wort? Erstens, der Herr hat alles neu gemacht in unserem Leben. Zweitens, es ist seine Kraft, die uns schon geschenkt ist. Und drittens, halte dich für die Sünde gestorben, aber lebend in Christus. Und jetzt gebe ich euch ein Gebet, eins meiner Gebete, das müsst ihr so nicht übernehmen. Ich möchte es nur mal als Beispiel bringen, wie man Sieg über Sünde erringen kann. Nein, nicht kann, wird. Ich lese euch das mal vor. Herr Jesus Christus, geliebter und gnädiger Heiland, ich bringe dir meine Sünde, über die ich keinen Sieg habe. Ich bitte dich um Vergebung und um Reinigung durch dein heiliges Blut. Ich danke dir für die Vergebung, die du mir jetzt schenkst. Und ich verspreche dir, von jetzt an werde ich nicht mehr aus meiner eigenen Kraft gegen die Sünde kämpfen, sondern ich vertraue auf dein Wort, dass ich der Sünde gestorben bin und von ihr freigemacht für dich lebe. Und mir ist durch deine Kraft der Sieg gegeben. Die Sünde hat kein Anrecht mehr an mir. Römer 6. Mein damaliger Bibellehrer, wenn ich mit dem gesprochen habe, dann hat er immer zu mir gesagt, Detlef, weißt du, wenn du jetzt nicht entweder aufhörst zu reden, dann frage ich mal deine Frau, ob das wirklich stimmt, was du da erzählst. Aber meine Frau wird euch bestätigen und sie wird nicht lügen. Ich habe mich verändert. Ich habe mich verändert, weil Gott es geschenkt hat. Aber ich brauchte auch lange Jahre, um zu verstehen, dass ich aus eigener Kraft nichts kann. Nur Niederlage, nur am Boden. Aber in dem Moment, wo ich anfange, sage, Herr, ich kann nicht. Aber weil du in mir lebst, Galater 2, Vers 20, weil du in mir lebst, habe ich den Sieg. Denk mal drüber nach, unser Bekenntnis in der Taufe, mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Der alte Mensch ist tot. Aber ich muss es glauben, ich muss es annehmen. Und dann werdet ihr sehen, habt ihr den Sieg. Und wisst ihr, und sollten wir trotzdem fallen, und das wird passieren, dann stehen wir wieder auf, bitten um Vergebung, aber halten weiter an diesem Sieg Jesu in unserem Leben fest. Und ich verspreche euch, ihr werdet den Sieg sehen. Und ich gebe euch ein Zeugnis von einem alten Pastor, einem alten Seelsorger. Ich liebe diese alten Männer, die wirklich Jahrzehnte gedient haben, aber die haben eine Botschaft. Und er sagte zu mir, Detlef, Sünde, manchmal musst du sie 99 Mal ans Licht bringen. 99 Mal musst du sie manchmal verraten. Aber beim 100. Mal verspreche ich dir, hast du den Sieg in Jesus Christus, weil es uns verheißen ist. Wir haben einen Glaubenskampf zu leben, wir führen ihn, wir sollten ihn zumindest führen, aber wir haben einen Kampf, der schon den Sieg beinhaltet. Das ist herrlich. Das ist so eine gewaltige Verheißung. Man muss es nur wissen. Kommen wir jetzt zur Bestie Cyrus. Und ich bitte um Nachsicht. Wisst ihr, der Vergleich, den ich jetzt ziehen werde, der hinkt ein bisschen. Aber aus meiner Sicht, als ein Beispiel, die heutige Thematik doch ein bisschen transparenter macht. Es ist jetzt einige Jahre her, und ich suchte nach einem Hund. Und ich fand im Internet den Cyrus hier bei euch im Tierheim. Nun, Cyrus ist ein American Bulldog, ein sogenannter Kampfhund, ein Listenhund. Und den wollte ich mir mal angucken. Und so bin ich mit meiner Frau und den Kindern ins Tierheim, habe den Hund gesucht und habe ihn nicht gefunden. Und da fragte ich die Leitung, ja, ist der Hund denn schon vermittelt? Nein, sagte sie, diesen Hund müssen wir separat halten. Dieser Hund ist nicht kompatibel mit Hunden und auch nicht mit Menschen. Und so wurden wir in einen anderen Bereich in diesem Haus da geführt. Und da lag dieser Hund auf seinem Platz, wirklich friedlich. Und ich ging vor seinem Zwinger so leicht in die Hocke und machte mich etwas kleiner und sprach den Hund an. Und genau in diesem Augenblick, er flog wie ein abgeschossener Pfeil, hat er sich schon im Gitter verbissen gehabt, in Augenhöhe mit mir. Und ich habe dieses Gebiss gesehen, also wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt und eiskalte Augen. Ich habe in meinem Leben noch nicht so kalte Augen gesehen. Und ein Knurren und Gurgeln, was aus diesem Hund rauskommt, das war grauenvoll. Ich würde behaupten, Antje, wenn das Gitter nicht gewesen wäre, der Hund hätte mich getötet. Das war wirklich fürchterlich. Und ich habe in meinem Leben viel mit Hunden zu tun gehabt, aber das habe ich noch nicht kennengelernt. Die Antje stand neben mir, sie sah diesen Angriff und wie sich meine Hautfarbe, sie hat sich sofort in Aschfarbe verändert. Ich sah aus wie eine Leiche. Sowas hatte ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und in diesem Moment verstand ich, warum dieser Hund, der knapp 50 Kilo ungefähr, wusste ich, warum dieser Hund einzeln gehalten werden musste. Aber ich wusste noch etwas. Ich will diesen Hund. Diesen und keinen anderen. Den will ich haben. Und so fing ich an, mit Cyrus zu arbeiten. Das war ein langer Weg. Und so versuchte ich erstmal herauszufinden, welche Baustellen bei ihm vorhanden sind. Aus seiner Vergangenheit wusste ich, dass sein erstes Herrchen im Gefängnis saß. Und dann ging er zu echten Vollblut-Nazis, also echte Nazis. So hier mit Glatze und Springerstiefel und weißen Schnürbändern. Also die richtig guten, ne? Und die haben sich einen weißen Hund zugelegt. Mittlerweile weiß ich auch, warum einen weißen Hund. Aber die mussten den Hund auch abgeben, weil sie mit ihm nicht mehr klarkamen. Und dazu kam diese unkontrollierte Aggression auf alles, was vier Beine hatte. Aber das Zweite, was noch schlimmer war, das stellte sich heraus, als ich einmal mit ihm im Wald spazieren war. Mir kam dort ein dunkelhäutiger Jogger entgegen. Dieser Mann sah uns, bremste seinen Lauf ab, wir grüßten uns. Dabei stand er an einem Stapel Holzstämmen, machte so ein bisschen Dehnübungen. Dieser Mann hatte nichts, absolut nichts falsch gemacht. Er hat sich super korrekt verhalten. Aber in dem Moment, wo ich mit dem Hund auf seiner Höhe war, versuchte der Hund sich auf ihn zu stürzen. So wie er es auch mit mir gemacht hatte. Wieder diese eiskalten Augen, dieses Gurgeln, dieses Knurren, dieser angespannte Körper und diese Tötungsabsicht. Preis dem Herrn, es ist nichts passiert. Ich konnte ihn halten, den Hund. Ich dachte mir, eventuell ein weißer Hund. Also weiße Hunde, sagt man, das sind Hunde, die auf dunkelhäutige Menschen abgerichtet sind. Eine echte, grauenvolle Situation. Ich habe mich dann auf eine Bank gesetzt und habe gedacht, dieser Hund muss getötet werden. Er ist so gefährlich, es ist nur eine Frage der Zeit, wann ein Unglück passieren wird. Das Problem aber war der Hund. Er saß vor mir, hechelte mich an und ich hatte echt das Gefühl, als wenn er mir sagen wollte, und Herrchen, fandest du das gut? Bist du stolz auf mich? Habe ich das gut gemacht? Gefalle ich dir, wenn ich so abgehe? Und ich fing an zu beten, sagte, Herr, ich brauche deine Hilfe. Eine Chance will ich ihm geben. Die soll er noch bekommen. Heute weiß ich nur für diese Predigt. Und, denn ich dachte, wenn er mir wirklich gefallen will mit seinem Verhalten, dann will ich ihm zeigen, was mir gefällt. Also besorgte ich mir Fleischwurst, die hat er geliebt, kiloweise. Und dann haben wir uns auf eine Bank gesetzt, wo viele Jogger und Hunde und ach, alles, was läuft, bei euch hier in den Wald gemarschiert ist. Und jedes Mal, wenn irgendjemand in unserem Blickfeld kam, habe ich den Hund, ich hatte ihn so im Schwitzkasten und habe ihn gelobt. Ich habe ihn gelobt, sagt Cyrus, du bist der beste Hund, den ich kenne, du bist so fein und du merktest die Muskeln und er war so am Zittern gewesen. Und dann, wenn er dann kurz bevor er ausgeführt wird, schiebst du noch schnell eine Fleischwurst rein und dieser Hund war dann so auf mich fixiert und die Leute gingen an uns vorbei. Und das machte ich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und wisst ihr, das Einzige, was ihn, glaube ich, abhielt, das war mein Lob, meine Fleischwurst und meine Freundlichkeit. Ich habe ihn nie hart angegriffen. Die Tage und die Wochen vergingen und der Hund fing an, sich zu verändern. Er fing an, seine Aggressivität abzulegen, weil er gelernt hat, dass er bei mir nicht aggressiv sein musste, sondern dass ich mich freue, wenn Menschen an uns vorbeigehen mit ihren Hunden und er freundlich bleibt, weil er gelernt hat, dass es für mich eine Freude ist, einen Hund zu haben, der auch mit anderen Hunden kompatibel ist. Einen Hund zu haben, wo ich keine Angst haben muss, dass er irgendjemanden zusammenbeißt. Dieser Hund hatte gelernt, mir zu vertrauen. Und durch dieses Vertrauen legte er alte Muster ab und zog neue an. Er veränderte seinen Sinn. Und wisst ihr, anfänglich habe ich gedacht, ich hätte seinen Sinn verändert. Aber dieser Hund hat selber eine Entscheidung getroffen, sich zu verändern, weil er mir vertraut hat. Er war immer noch dieses Kraftpaket, aber mit einer neuen Lebensausrichtung. Jetzt war er frei. Und übrigens, was ich vergesse, er hat einen Wesentest bestanden, er ist mit Familien, mit Kindern aufgenommen worden. Ein super Hund bis zu seinem Tod. Aber genau das ist, was uns Römer 12, 2 sagt. Ändert euren Sinn, damit wir nicht gleichförmig mit dieser Welt sind. Warum diese Aufforderung? Weil diese Welt und seine finsteren Mächte alles tun werden, um uns zu Fall zu bringen und unseren Glauben restlos und radikal zu zerstören. Aber was ganz wichtig ist, Sinnänderung heißt aber nicht, sich eine Form von Gesetzlichkeit zuzulegen. Denn das Gesetz, ihr Lieben, das kann uns nicht heiligen bzw. verändern. Trotz aller Gesetzlichkeit wirst du immer noch derselbe bleiben. Stellt euch einmal vor, Stell dir mal vor, ich wäre so ein Hundeguru, so ein Hundeflüsterer, wie man das nennt. Und ich hätte eine totale Autorität in Bezug auf Hunde. Und mit viel Druck hätte ich Cyrus verboten, Hunde und Menschen anzufallen. Dann hätte er das bei mir getan. Aus Angst vor Strafe. Warum? Weil ich in diesem Moment für ihn zum Gesetz geworden bin. Aber wäre er zu jemand anders gekommen, wäre sofort in seine alten Verhaltensmuster zurückgefallen. Cyrus brauchte eine Erneuerung seines Sinnes. Er musste ein anderer werden. Und genau das gilt auch für uns. Denk zurück. In dem Moment, wo ich Christus als mein Heiland angenommen habe, ist alles in meinem Leben neu geworden. Aber ich muss jetzt anfangen, meinen Sinn zu ändern. Sonst werde ich immer noch der bleiben, von meinen Verhaltensweisen, der ich immer schon gewesen bin. Aber wisst ihr, wenn ich mein Sinnen und mein Denken mit Gottes Wort gleichsetze, haben wir gehört, 2. Petrus, werde ich verwandelt. Das haben wir ja schon eingangs gehört. Aber hier liegt der Grund, warum so viele Christen besiegt sind. Weil ihr ganzes Glaubensleben seelisch, fleischlich geprägt ist. Durch Erfahrungen und nicht umgestaltet wurde durch Gottes Wort. Ich bringe euch noch ein Beispiel. Jetzt kriegt ihr Beispiele. Der Herr Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, unser Vater im Himmel ist genauso barmherzig, gnädig und liebevoll, wie unser Heiland es auch ist. Und doch bei dem Thema Vaterschaft machen viele innerlich zu, auch Christen. Sie sehen in Gott unseren Vater, nicht den wunderbaren Vater, der sich danach sehnt, mit uns durch Christus Gemeinschaft zu haben. Vielmehr sehen sie einen Vater, den man mit guten Werken zufriedenstellen muss, damit sein Zorn uns nicht trifft. Und die Frage ist, warum ist denn das so? Weil die Erfahrung, die sie mit ihren irdischen Vätern und Müttern gemacht haben, wirklich gruselig waren. Viele dieser Kinder sind schwer traumatisiert für den Rest ihres Lebens. Selbst wenn sie Christen geworden sind, begleitet sie immer noch diese Angst, nicht gut genug zu sein, beziehungsweise dass sie kein Recht haben, auch geliebt zu werden. In meiner Zeit, als ich noch als Therapeut in der Psychiatrie gearbeitet habe, da habe ich Lebensläufe erstellen müssen. Die sind so gruselig, die sind so grausam, die sind so fürchterlich, die möchte man keinem Menschen erzählen. Wirklich, das ist der reinste Horror, was Kinder erleben mussten. Und dann noch von denen, denen sie eigentlich vertrauen sollten. Oder in den Kreisen, wo ich unterwegs war, vor meiner Bekehrung, das waren schon so die etwas breiteren Leute. Wenn du da hingegangen wärst und hättest einigen von ihnen erzählt, dass du ihnen deinen wunderbaren himmlischen Vater vorstellen möchtest, dann hätten die dir wahrscheinlich gesagt, ja, tu es, ich freue mich schon. Und danach stelle ich dir meine Fäuste vor. Du konntest ihnen nicht einfach so kommen mit Vaterschaft. Die haben Dinge in ihrem Leben erlebt, die waren so fürchterlich. Ne? Das war grauenvoll zum Teil. Noch ein Beispiel. Ein Beispiel aus meinem Leben wieder. Und ich bitte es jetzt nicht falsch zu interpretieren. Deshalb ein kurzer Vorspann. Also ich komme aus einer mittelständischen Familie. Ich hatte wirklich Top-Eltern. Nicht geschieden, keine Gewalt, kein Alkohol, Drogenexzesse oder irgendwas. Ich hatte zwei tolle Geschwister und eigentlich wäre alles super gewesen. Weiß ich auch nicht. Also manche Leute sagen, ich muss irgendwie, die haben mich vertauscht oder so. Also ich habe da in diese Familie nicht reingepasst. Mein Vater war Bundeswehroffizier, absolut geradlinig. Auf sein Wort konnte sich zu 100% verlassen. Und Kameradschaft, denke ich, das war das Größte für ihn. Aber was er nicht konnte oder was er schwer zeigen konnte, das waren Gefühle. Ich wusste, dass er sie hatte, aber er konnte sie nicht zeigen. Und wisst ihr, zu seiner Erziehung in meinem Leben gehörte unter anderem, kennen viele von euch noch von den Alten vielleicht, Indianer kennen keinen Schmerz und Männer weinen nicht. Bei der Beerdigung seiner Mutter, und ich wusste, dass er sie wirklich lieb hatte, vergoss er nicht eine Träne. Stattdessen managte er das ganze Geschehen. Und ich konnte das nicht verstehen. Ich meine, es war doch seine Mutter. Aber dann kam der Tag, als mein Sohn starb und ich ihn zu Grabe tragen musste und ich auch nicht weinen konnte. Es ging nicht. Es ging nicht, weil echte Männer weinen nicht. Bleib ruhig, auch ein Punkt, wo der Herr mir viel Gnade geschenkt hat. Ich durfte meinen Sohn beweinen und ich durfte ihn auch innerlich verabschieden. Aber zu dem Zeitpunkt ging es einfach nicht, weil Männer weinen nicht. So einfach ist das. Und das tut mir auch oft leid, weil ich da auch wirklich manche Menschen vielleicht auch ein bisschen schlecht behandelt habe. Also ich habe immer Männer, die weichlich waren oder so. Das war ein Riesenproblem. Ich hatte diese Prägung einfach gehabt. Aber ich steht hier, das hat mich geprägt. Und wisst ihr, so ist jeder von uns, der hier sitzt, geprägt. Und deshalb fallen wir immer wieder in Verhaltensmuster, die wir nicht wollen, die unbiblisch sind. Stellt euch mal einen Menschen vor, der vom Tage seiner Geburt, ja vielleicht schon im Mutterleib, nicht gewollt war, der sein ganzes Leben nur abgelehnt wurde, der mit all seinen Schmerzen, der Einsamkeit alleine fertig werden musste, der nur in seinen Träumen glücklich war. Was willst du so einem Menschen sagen? Vielleicht sollten wir dann erstmal gar nichts sagen. Vielleicht sollten wir nur da sein und zuhören. Aber deswegen ist das Thema Vaterschaft für mich so wichtig geworden, weil ich weiß, dass viele Christen ein verdrehtes Vaterbild Gottes haben. Aber auch hier gilt, dass wir das überwinden können und auch sollen durch die Veränderung unseres Sinnes oder Denkens. Was sagt denn die Schrift? Johannes 16, Vers 27, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Oder er selbst, der Vater, hat dich lieb. Wenn du ein Kind Gottes bist, hat der Vater dich lieb. Er hat dich lieb. Ich gehe so weit, ich sage, Gott, unser Vater, hat uns von ganzem Herzen lieb. Denk mal drüber nach, was es ihn gekostet hat, uns zu erlösen durch Christus Jesus. Warum tut er das? Weil er uns lieb hat. Oder 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. Denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Wir sind keine Stiefkinder. Unser Vater in seiner Liebe hat uns angenommen als seine geliebten Kinder. Unser Vater sorgt für uns. Matthäus 6, Vers 26. Wer will mir was erzählen, dass wir uns sorgen müssen, wenn wir in die Zukunft gucken, wenn Gott, unser Vater, sagt, nein, ich habe euch lieb. Mein Wort sagt es und ich kümmere mich um euch. Ich habe mich euer ganzes Leben um euch gekümmert. Ihr habt mir bloß nicht geglaubt. Unser Vater vergibt uns, Matthäus 6, Vers 14. Wir brauchen uns nicht mehr verstecken. Unser Vater vergibt von Herzen im Namen Jesu. Unser Vater erhört Gebet, Matthäus 18, Vers 19. Er beschenkt uns. Das Einzige, was ihn glücklich macht, ist, wenn wir ihm glauben. Unser Vater ist barmherzig, Lukas 6, Vers 36. Seine Gnade mit uns kennt kein Ende. Und er erzieht uns, Hebräer 12, wie ein Vater sein Kind, weil er es nur gut mit uns meint und er uns vorbereitet auf die Herrlichkeit einst bei ihm. Und deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir unseren Sinn verändern. Denn wenn ich immer noch an der Liebe des Vaters zweifle, wie will ich ihn dann wirklich recht anbeten? Das geht nicht. Wie will ich ihm recht die Ehre geben? Das geht nicht. Wie will ich ihm von Herzen danken oder von Herzen lieben. Das geht nicht, wenn ich ein verdrehtes Vaterbild habe. Aber jetzt liegt es wieder an uns. Wenn wir ein Problem mit Vaterschaft haben, Gottes Wort sagt uns, erneuere deinen Sinn. Glaube dem Wort, wie Josua und Kaleb geglaubt haben. Und wenn ich mit Christen über diese Thematik spreche, dann sage ich ihnen auch, wie vorhin, sprich ein Gebet. Sprich den Vater an, wie die Schrift sagt, dass er ist. Und übrigens, ihr Lieben, das ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Wenn ich zu Gott, meinem Vater, komme und ihm sage, wer er ist. Ich gebe noch ein Gebet. Meine Gebete, macht euch meine Gebete nicht aber zu eigen, aber vielleicht ist es eine Hilfe für Leute. Vielleicht ist es eine Hilfe. Und eins von meinen Gebeten ist, lieber wunderbarer Vater, was steht der wunderbar? Ich erhebe ihn, weil das Wort sagt, dass Gott, der Vater, wunderbar ist. Lieber wunderbarer Vater, ich komme zu dir mit einem angefochtenen Herzen, aber ich danke dir, dass du mir deine ganze Liebe und deine ganze Aufmerksamkeit mir gehört. Denn aus deiner Gnade hast du mir deine Vergebung und Kindschaft geschenkt. Und ich danke dir dafür in dem heiligen, hocherhabenen Namen Jesus Christus. Und darum geht es. Versuche, es gibt Leute, die beten, Vater, ich bete im Namen Jesu dies und jenes. Und das ist korrekt, das ist nicht falsch. Aber wenn du mit Vaterschaft ein Problem hast, dann sage Gott, wie er ist. Sage wirklich, wundervoller Vater. Und du wirst merken, weil die Bibel das sagt, dass Gott, der Vater, wundervoll ist. Oder sage, barmherziger Vater. Du wirst merken, dein Sinn verändert sich, weil du sprichst ja nur aus, was die Bibel über Gott, den Vater, sagt. Und du wirst anders werden. Dein Sinn wird sich verändern. Und du wirst mit der Zeit ergreifen, mein Vater im Himmel ist wunderbar. Er trägt mich durch. Er liebt mich von Herzen, er ist immer da. Ich kann zu jeder Zeit zu ihm kommen, weil er mich angenommen hat als sein Kind in Christus Jesus. Und ich verspreche euch, wirklich verspreche euch, wenn du so oder ähnlichem Glauben zu ihm kommst, wird sich dein Sinn verändern. Und es erwartet dich eine großartige Zeit mit deinem himmlischen Vater. Eine wirklich großartige Zeit. So, und jetzt setzen wir langsam zur Landung an und kommen zum letzten Punkt. Wer bist du? Und ich wünsche mir für uns alle und ganz besonders für alle die, die noch jung im Glauben sind, ich wünsche mir für jeden von uns eine wirkliche Bekehrung. Also eine Kehrtwende, wo ein Mensch zur Erkenntnis seiner Schuld und Sündhaftigkeit kommt, wo ihm bewusst wird, dass er nur die Hölle verdient hat, dass das Urteil Gottes über ihm nur gerecht ist. Wenn so ein Mensch umkehrt und Buße tut und sie im Glauben an den Herrn Jesus, seinen Retter, hängt und für ihn wünsche, und das bete ich, dass diese Bekehrung nicht mit einem Gebet endet, sondern wo diesen Menschen wirklich weiterhin gelehrt wird, wie ihr Veränderung durch die Erneuerung eures Sinnes erfahrt. Wisst ihr, für mich ist das schon sehr lange her und ich habe mich da durchgewurschtelt, wirklich, weil ich einfach zu viele Fragen hatte und im Wort geforscht habe. Und ich würde mich freuen, wenn man das vielen, gerade jungen Gläubigen, ersparen könnte. Aber zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, wer bist du? Wer bist du? Welche Antwort würdet ihr mir denn geben? Vielleicht würdest du mir deinen Namen nennen oder deinen Beruf oder deinen Familienstand und Abstammung. Aber ich sage dir, du bist nicht dein Name. Du bist auch nicht dein Beruf oder dein Familienstand. Was dich ausmacht, ist deine Identität in Christus. In dem Moment, wo wir Gott anhand seines Wortes und daraus resultierende Identität erkennen, dann sind wir frei, wenn ich erkenne, wer ich in Christus bin. Frei als Kinder Gottes zu leben, frei von unseren Prägungen, frei von unserem alten Leben, nicht mehr als Sklaven ein Leben fristen zu müssen. Aber auch hier ist wieder eine persönliche Entscheidung vonnöten, wenn du wirklich in Christus wachsen willst. Wieder ein Beispiel. Solange du von dir noch sagst, oh, ich sünde. Kennt ihr die Leute? Oh, ich sünde. Ich habe keine Kraft. Die Sünde und der Satan sind so mächtig und mein Fleisch verführt mich immer wieder. Wie kann Gott mich überhaupt annehmen bei so einem Lebenswandel? Weißt du, wenn du so von dir denkst, wirst du nie frei werden, um deinem Heiland wirklich zu dienen. Weißt du, was der Herr Jesus über dich sagt? Er sagt, du bist kein Sünder mehr, du bist in Christus heilig und gerecht gemacht. Wie jemand, der noch nie gesündigt hat. Das ist unsere Stellung. Gut, ein Heiliger, der noch in Sünde fällt, das ist unser Zustand. Aber wir sind heilig und gerecht gemacht. Du sagst, du glaubst mir das nicht? Okay, lies Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Was sind wir? Gerechtfertigt. Wir sind schon gerechtfertigt. Wenn wir das nicht wären, würde keiner von uns, der hier sitzt, in der Ewigkeit beim Heiland sein. Wir sind es schon. Wir sind durch den Glauben an den Herrn Jesus schon gerecht gemacht. Aber die Sünde ist doch so stark in meinem Leben. Aber wisst ihr was, das ist auch nicht wahr. Römer 6, Vers 2. Wir sind der Sünde gestorben. Aber dann muss ich wenigstens den Satan fürchten. Den Bibelvers haben wir heute Morgen schon gehört, ich habe mich schon fast gefreut. Aber hier sagt die Schrift auch, nein, denn wir sind errettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Ich muss den Teufel nicht mehr fürchten, denn der Sieg ist schon vollbracht. Das Einzige, was ich muss es glauben. Kolosser 1, Vers 13. Und was ist, wenn ich in Anfechtung, in Sünde gefallen bin? Darf ich dann noch in Gottes Gegenwart treten? Diese Probleme haben ja viele Christen. Boah, ich bin gefallen, kann ich jetzt noch zu Gott kommen? Ja, absolut. Weißt du, was die Schrift dir sagt in Hebräer 4, Vers 16? Und ich habe das Recht, mit Zuversicht vor den Thron der Gnade hinzutreten, damit ich Barmherzigkeit empfange und Gnade finde zu der Zeit, wenn ich Hilfe nötig habe. Was sagt die Schrift? Darf ich kommen? Ja, ich soll sogar kommen. Ich soll kommen. Alles andere ist eine Lüge von der Schlange. Ich sage euch, ihr Lieben, solange wir dem Satan und auch Menschen erlauben, uns in Bezug auf unsere Identität zu belügen, solange werden wir nie aus unserem Unglauben, unserer Fleischlichkeit heraustreten. Wir werden weiterhin furchtsame Sklaven, wie auch die Kundschafter bleiben, nie in die Freiheit der Kinder Gottes eintreten. Aber was sagt uns denn die Schrift? In 2. Timotheus 1, Vers 7, das ist so herrlich zu merken. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Barmherzigkeit gegeben. Den habe ich bekommen in dem Moment, wo ich dem Glauben an den Herrn Jesus Christus, ihn als mein Heiland finden durfte. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du diesen Geist empfangen. Nicht der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und deshalb triff eine Entscheidung. Leben wie die Kundschafter oder im Glauben wie Josua und Kaleb. Und vielleicht zum Abschluss, wahrer Glaube, ihr Lieben, und wahrer Glaube ist immer lebendig, er ist immer aktiv, er bringt seine Frucht. Toter Glauben kannst du vergessen, aber ich verspreche euch hier wirklich, fangt an, die Verheißung Gottes für euch ganz persönlich anzunehmen und einfach zu sagen, es steht geschrieben, dann will ich das glauben. Amen.